Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der 42. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Mein Gast ist heute Florian Beckermann. Der Volkswirt und Jurist ist seit 2021 Vorstand des Anlegerschutzverbandes IVA und vertritt Kleinanleger etwa bei Hauptversammlungen. Er lebt seit fast 20 Jahren in Wien und ist hauptberuflich im Immobiliengeschäft tätig. Schön, dass Sie da sind, Herr Beckermann.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Beckermann, was macht ein Anlegerschützer?
Naja, wir als IVA, wir stehen für den österreichischen Anleger ein. Das heißt, für den österreichischen Aktiensparer, um genauer zu sein, der hier in Österreich veranlagt. Und wenn der sich halt zusammenschließt oder diese Anleger sich zusammenschließen, dann entwickelt der IVA also eine gemeinsame Stimme dieser Anleger in Richtung Vorstände, Aufsichtsräte, Wirtschaftsprüfern oder auch eben der Politik. Und so bündeln wir unsere Interessen und sind damit eigentlich der größte Verband in Österreich, der sich um solche Dinge kümmert.
Jetzt ist es ja sehr schön, wenn man in Aktien anlegt, und wir versuchen ja als Medium auch die Österreicherinnen und Österreicher etwas zu motivieren, sich mit Aktien intensiv auseinanderzusetzen. Aber welche Rechte hat man denn, wenn einem 0,0001% an einer Firma gehören?
Im Grundsatz zunächst einmal, dass man wie jeder andere Aktionär am Gewinn, sprich an der Dividende dieses Unternehmens beteiligt wird. Und dann hat man auf der Hauptversammlung das Rede-, Frage- und Auskunftsrecht. Und das steht auch jedem Aktionär zu. Und wir ermuntern jeden Aktionär auch diese Rechte wahrzunehmen, denn Eigentum bedeutet auch Verantwortung.
Sie haben einmal in einem Interview gesagt, die Kleinanleger seien das Rückgrat der Aktienkultur in Österreich. Wie geht man denn in Österreich mit diesem Rückgrat um?
Wie sehen Sie es? Würden Sie sagen, wir gehen gut mit dem Rückgrat um?
Es könnte besser sein, meiner Ansicht
nach. Richtig, richtig. So sehen wir das auch. Ich glaube, viele Österreicher haben begriffen, dass Kapital für unsere Wirtschaft notwendig ist. Sie möchten dieses Kapital auch bereitstellen. Und es fällt ja schließlich nicht vom Himmel, womit unsere Wirtschaft arbeitet. Und insofern investieren schon eine ganze Menge in österreichische Unternehmen und stellen damit eben Kapital zur Verfügung, um vernünftige Investitionen hier im Land zu erreichen.
Was müsste man tun, um die Kleinanleger besser zu stellen? Was müsste man auch gesetzlich möglicherweise ändern?
Naja, also in vielen Ländern gibt es halt Steuerzuckerl. Ne? Eine klassische Forderung auch von uns ist, die KESB-befreiende Behaltefrist wieder einzuführen. Das war bis 2011 ein probates Mittel, zumindest in Österreich anzulegen, wie gesagt, und nach einem Jahr steuerfrei wieder verkaufen zu können. Daran haben sich viele gewöhnt. Das wurde 2011 abgeschafft. Und es gibt nicht wenige Stimmen in der Kapitalmarktszene, die eben genau dieses Element als essentiell erachten, um den Kapitalmarkt zu stärken. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, was man in anderen Ländern auch sieht. Das Thema wäre zum Beispiel eine Art Vorsorgekonto oder so etwas. Ja.
Aber die Verhandlungen, die jetzt gescheitert sind, hatten das nicht einmal ansatzweise auf der Agenda. Glauben Sie, dass unter Blau-Schwarz eine solche Behaltefrist kommen könnte?
Glauben gehört ja bekanntlicherweise in ein anderes Institut. Hoffnung ist am Kapitalmarkt auch nicht unbedingt immer das Richtige. Insofern, ich überlasse das den Parteien, wie sie sich da positionieren. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll und auch notwendig, das zu tun, weil wir sehen ja schon, dass zunehmend mehr Menschen erkennen, dass wir in eine Rentenlücke hineinkommen, dass die staatlichen Renten nicht mehr ausreichen, dass sie selbst vorsorgen müssen. Und das kann man fördern durch steuerliche Maßnahmen.
Es ist ja so, dass man auf dem Sparbuch bekomme ich Zinsen und muss dann 25% KESB zahlen. Bei den Aktien sind sogar 27,5%. Aber wenn ich einen Verlust habe, kann ich den nicht steuerlich geltend machen, was ja eine gewisse Benachteiligung ist, oder?
Richtig, in anderen Ländern kann man das verrechnen, ja.
Mhm. Gehen wir vielleicht zum Verhältnis der Kleinanleger zu den großen Aktionären. Wenn man bei einer Hauptversammlung war, wo es einen sehr bestimmenden Aktionär gibt, dann sieht man, dass die Kleinanleger nur bedingt etwas zu reden haben. Wie kann man sich als Kleinanleger gegenüber großen Aktionären behaupten?
Das ist ja unser tägliches Brot eigentlich, da wir ja in Österreich bis auf die Wienerberger keine wirklichen Streubesitzgesellschaften haben. Wir haben fast immer eine Kernaktionärsstruktur, die im Grundsatz den Hauptanteil stellt und alle anderen Investoren, sei es nun internationale Investoren oder auch nationale Investoren in Österreich, stellen die Minderheit. Und meistens ist es ein sehr kooperatives Verhältnis. Also die Konfliktfälle sind eher selten. Wir wollen aber auch mit unserer Arbeit natürlich sicherstellen, dass alle gleich behandelt werden. Und da gibt es dann immer wieder Diskussionspunkte. Da geht es dann um Governance und Compliance-Fragen und Unternehmensstrategie, die auch auf einer Hauptversammlung dann eben hinterfragt wird. Dazu muss man sich halt entsprechend vorbereiten, sich mit dem Unternehmen auch auskennen. Das nehmen wir ein bisschen auch auf unsere Kappe, dass wir das tun. Und dann streiten wir über diese Zukunftsausrichtung und über diese Themen. Und das zeichnet Österreich auch aus, dass wir oft zu einem Konsens kommen.
Ja. Wie finanziert sich der IVA? Es ist ja keine Sozialeinrichtung, sondern das ist ja ein Verein, glaube ich, oder?
Genau, der IVA ist ein Verein, der jetzt auch ein bisschen untypisch für Österreich keiner Partei, keiner Stiftung oder irgendeiner Kammer zugehörig ist.
Es gibt keinen roten und keinen schwarzen IVA, sondern
richtig, nur einen. Es gibt nur einen IVA, der finanziert sich wie jeder Verein aus Mitgliedsbeiträgen. Wir haben ein Portfolio, damit wir zum Beispiel auch auf die Hauptversammlungen gehen können. Und wir bieten noch so ein paar andere Dienstleistungen an. Zum Beispiel auch, dass wir auf Hauptversammlungen gehen, wenn ein Aktionär da nicht hingehen kann. Und damit können wir uns unser Büro leisten und unsere Halbtagskraft, aber wir machen das alle, weil wir es gut können, aber nicht, weil wir damit Millionäre werden.
Mhm. Aber Sie machen das nicht hauptberuflich, ne? Das
keiner von uns kann sich das hauptberuflich eigentlich leisten. Wir versuchen es weitgehend zu professionalisieren. Das funktioniert mittlerweile ganz gut, aber ist auch ein Glücksfall der aktuellen Situation, dass wir das Know-how auch haben und Leute sich dafür bereit erklären, mitzumachen.
Wie heben Sie sich von manchen Querulanten ab, der auf Hauptversammlungen nur seine eigene persönliche Performance pflegen will, beziehungsweise seinen Anrecht aufs Buffet geltend macht?
Ja, das Buffet. Die Frage kommt immer wieder gerne, wie stehen Sie zum Buffet? Das Buffet gehört so ein bisschen zur Hauptversammlungskultur dazu. Es gibt da auch Ratings, welches Unternehmen das beste Buffet hat und solche Dinge.
Man sagt ja auch natural.
Natural Dividende, ja. Genau. Ich für meinen Teil versuche das professionell und inhaltlich zu sehen, was auf einer Hauptversammlung passiert. Und ehrlich, ich kriege von dem Buffet meistens nicht mal was mit. Also insofern ist mir das relativ egal. Für uns ist es wichtig und wir sehen uns auch als Teil der Hauptversammlungskultur, dass wir uns vorbereiten für jede Hauptversammlung. Das ist meistens sehr intensiv. Wie Sie selber wissen, so ein Geschäftsbericht, der hat heutzutage ohne Probleme 300 bis 400 Seiten. Da geht es auch unterjährig darum, dass man sich vorbereitet und am Unternehmen dranbleibt, das teilweise auch über Jahre hinweg mit begleitet. Das ist viel Arbeit und das konzentriert sich dann eben öffentlichkeitswahrnehmbar immer nur in ein paar Events, wie zum Beispiel dieser Hauptversammlung, und da sieht man dann, was wir eigentlich machen.
Jetzt hat es immer geheißen, dass das Investitionsklima in Österreich nicht besonders gut ist, auch weil Österreich oder Europa generell eine Tradition hat, die eher auf die Finanzierung über Banken abstellt und weniger auf den Kapitalmarkt. Hat sich in Österreich hier schon etwas verbessert und wo sehen Sie Möglichkeiten, dass sich das Investitionsklima auch auf der Aktienseite etwas verbessert?
Ja, also ich glaube, die ganze Diskussion, da schwingt ja so ein bisschen die aktuelle Standortkampagne und Standortdebatte mit hinein. Ich denke, wir sollten alle uns klar machen, dass die Aufgaben der Zukunft also und die Herausforderung KI und auch Automatisierung jetzt nicht besonders freundlich gegenüber der Arbeitskraft der Menschen eingestellt sind. Das heißt, wir müssen unseren Standort so entwickeln, dass wir Leute haben, die da resilient sind und eben ein Business fördern, was den Menschen braucht. Finanzindustrie, die mit Vertrauen zu tun hat, ist definitiv so etwas. Hochspezialisierte Industrieunternehmen, die wir auch in Österreich haben, sind so etwas. Tourismus ist so etwas. Gesundheitsbranche wegen mir auch. Das sind die Zonen, wo was meiner Ansicht nach passieren kann und wo wir hin entwickeln müssen. Und wir brauchen nicht nur das Humankapital, sondern auch den Menschen mit dem Kapital, um das zu erreichen. Und da, deswegen gehört der Anleger und auch das freundliche Investitionsklima für Menschen mit Know-how und Kapital in Österreich essentiell dazu. Und das muss auch die Politik begreifen und eben auch auf diese Personenkreise und diese Leute eine Standortpolitik zuschneiden. Die aktuelle Diskussion über den Standort geht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr in die Breite und fördert ein bisschen viel Evergreens, ne? Also auf die Bürokratisierung schimpfen. Ist relativ leicht, es ist immer zu viel Bürokratisierung und Steuern sind auch immer hoch. Ja, das ist mir ein bisschen zu pauschal. Schon konkreter sollte es sein und das ist auch ein bisschen eine Aufforderung vielleicht an die Verhandler, hier mit konkreten Dingen zu kommen.
Werden die Kleinanleger von den Gesellschaften selbst fair behandelt?
Ja, natürlich. Also die meisten Unternehmen, ich sag mal jetzt locker über 90%, behandeln die Kleinanleger wie die Großanleger. Ja, natürlich gibt es für Großanleger jetzt irgendwelche internationalen Fonds immer spezielle Roadshows. Und vor Corona gab es auch viele Roadshows und Events auch für kleinere Aktionäre. Das hat sich nach Corona so ein bisschen ist das eingeschlafen. Es kommt aber jetzt wieder. Und gerade in Oberösterreich, und ich erinnere mich zum Beispiel an die FACC, die einen tollen Aktionärstag gemacht hat, oder auch Wiener Berger hat einen Aktionärstag gemacht, die BAWAG, das waren alles große Erfolge mit gutem Zuspruch.
Jetzt gibt es in Österreich noch immer viele Menschen, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen einer Aktie und einer Anleihe ist. Also dieses Finanzwissen hat sich sehr, sehr langsam entwickelt. Worauf führen Sie das zurück?
Ja, ich würde nicht unbedingt sagen Finanzwissen, sondern wenn man immer mühsam sich an etwas herannähern muss und dann auch noch Skandale hört und die Politik sagt, das ist alles böse, dann neigt natürlich jeder Mensch dazu, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, das will ich mir nicht weiter antun. Und da befanden wir uns, glaube ich, in Österreich, in Deutschland übrigens auch recht ähnlich, eine gewisse Zeit. Und in den letzten Jahren, und wir merken das vor allem bei jungen Investoren und Anlegern, hat sich da so ein bisschen ein Sinneswandel ergeben. Und man hat über das Handy viele Möglichkeiten, sich über Plattformen am Kapitalmarkt zu beteiligen. Und da startete ein Lernprozess, der jetzt erstmal nur so ein bisschen spielerisch den Ansatz hatte und wir hoffen, dass er sich in einen Investment-Ansatz verwandelt, also wo man eben aus dieser etwas spielerischen Gamification heraus am Handy sich dann in einen richtigen Investor verwandelt und das wäre ein guter Lernprozess. Zweitens, natürlich ist es so, dass Finanzbildung auch zusehends in den Schulen etwas bringen sollte. Da gab es einige Initiativen auch vom Finanzministerium in der Vergangenheit, wo man mal so Initiativen auch gesammelt hat und sich das alles anschauen kann, was es so gibt am Markt. Da kann man sicherlich noch mehr machen. Es gibt auch andere Länder, die da tolle Beispiele haben. Und das wäre auf jeden Fall ein richtiger Weg, in die Breite zu gehen. Denn wir sehen in Schweden oder in den Niederlanden oder in den USA, Finanzbildung ist durchaus möglich. Und auch erfolgreich vermittelbar.
Kann es sein, dass in Österreich ein funktionierender Kapitalmarkt auch ein bisschen klein gehalten wird, weil die Banken haben kein großes Interesse daran, dass vielleicht sich der Kapitalmarkt stärker entwickelt, weil sie ja möglicherweise dann auch Geschäft verlieren?
Ja, das ist der Bereich der Spekulation. Natürlich, wenn ich einen Kredit verkaufen kann, ohne dass ich das Eigenkapital entsprechender Form da ist oder ich da nicht so viel Wert drauf lege, dann ist der Kredit wahrscheinlich einfacher. Ja? Aber das ist alles Mutmaßung und darüber will ich mich jetzt eigentlich nicht, will ich mich an der Spekulation ehrlich gesagt nicht beteiligen.
Ja. Im ATX notieren ja auch einige Gesellschaften, an denen der Staat beteiligt ist, die OMV, die Post AG, um nur zwei zu nennen. Welche Erfahrungen haben Sie mit börsennotierten Gesellschaften gemacht, an denen der Staat beteiligt ist?
Ja, also historisch gesehen ist der Staat eigentlich immer ein schlechter Partner oder Teilnehmer am Kapitalmarkt gewesen. Also wir alle kennen es, er privatisiert zu billig und kauft zurück zu teuer. Und in dieser Denke herrschte sehr lange vor, bis eigentlich der norwegische Staatsfonds das Thema Staatsbeteiligung an börsengelisteten Unternehmen in Europa deutlich professionalisiert hat, viel an der Governance getan hat und in gewisser Weise ein Vorbild war für viele andere Staatsfonds. Und diesem Beispiel folgend haben Staatsfonds gelernt und es wird zusehends besser, wenn sich die Politik weitgehend raushält.
Sie haben ja vor 4, 5 Jahren, als Sie neuer Chef des IVA geworden sind, sofort aufhorchen lassen mit einer Rücktrittsforderung an den damaligen Chef der österreichischen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, an Thomas Schmidt, der dann diesem Wunsch ja auch nachgekommen ist, allerdings möglicherweise aus anderen Gründen. Sie haben damals auch kritisiert, dass die ÖBAG einen Alleinvorstand hat, was ja sehr ungewöhnlich ist. Das hat sich ja nicht geändert, weil die Frau Lavert, die ist auch Alleinvorständin in der ÖBAG. Müsste man da etwas verändern oder verbessern?
Also vielleicht zur ÖBAG. Die ÖBAG hat sich seit Thomas Schmidt und unter Frau Dr. Lavati sehr professionalisiert und ist extrem erfolgreich. Schauen Sie sich die Dividendenausschüttung an. Ich glaube, die waren noch nie so hoch wie jetzt unter Frau Dr. Lavati. Gleichzeitig hat sich die ÖBAG auch als Puffer zwischen Staat und dem Kapitalmarkt etabliert. Ja, es ist nicht mehr das Finanzministerium, mit dem man direkt redet, sondern eben mit der ÖBAG, wo Leute sitzen, die sich als Asset Manager begreifen und diese Unternehmen auch wirklich begleiten, professionell begleiten. Und das ist ziemlich wichtig.
Liegt es an der Person Edith Lavati, die hier?
Ich glaube, das ist ein Team. Ja. Aber Frau Dr. Lavati gilt in der Szene als sehr fleißig. Sie ist sehr respektiert. Sie hat einen unglaublichen Track Record. Und daher gibt es viele, die ihren Weg sehr gut finden. Ich finde den Weg der ÖBAG in den letzten Jahren auch positiv. Sicherlich kann man da noch mehr tun. Das kann man auch noch weiter verbessern. Und da sagen Sie jetzt natürlich den Vorstand erweitern. Natürlich, ein Vier-Augen-Prinzip ist international im Vorstand üblich. Es geht auch ein bisschen um Nachfolgeplanung. Wie geht es weiter mit der ÖBAG? Und da sollte man sich sicherlich einen Plan überlegen, wie das weitergehen sollte. Vielleicht auch jemand, der ein bisschen mehr in der Szene ist, vielleicht sich mehr kommuniziert, als das jetzt vom Vorstand der ÖBAG kommt. Das sind jetzt keine neue Kritik. Ja, aber das wären halt Dinge, wo man sich jetzt innerhalb der ÖBAG auch verbessern könnte. Aber nochmal ganz klar, also mit doppelt unterstrichen, die Politik sollte sich aus der ÖBAG raushalten. Mhm.
Ganz hält sie sich hier nicht raus, weil wenn man sich anschaut, wie die mögliche nächste Regierung das Budget sanieren wird, da steht natürlich auch dabei Sonderdividenden von den Beteiligungen der ÖBAG. Was heißt denn das für die Kleinanleger?
Ja, Herr Mascher, genau das ist ja eine gute Nachricht. Ja, im Gegensatz zu einer Abschöpfung, die stattfindet, bevor oder an allen anderen Aktionären vorbei, ist eine Sonderdividende oder eine Dividendenausschüttung oder eine Extradividende, wie auch immer Sie es titulieren wollen, für alle Aktionäre da. Also jeder bekommt gleich viel. Insofern wäre das auch, bevor ich eine Abschöpfungsdebatte führe, der richtige Weg. Das haben wir damals auch kritisiert. Macht es eine Sonderdividende, damit kann der Kapitalmarkt leben mit einer mehr oder minder gewünschten Abschöpfungsstruktur und einem solchen Gesetz, was wir ja auch für die Energieunternehmen gesehen haben, schaden wir unserem Markt eigentlich. Und das ist ja auch eingetreten. Auch wenn am Ende des Tages die Einkünfte aus dieser Abschöpfung gar nicht so hoch gewesen sind.
Aber Sonderdividende heißt auch, dass die Gesellschaft mehr Gewinn an die Aktionäre abführt, als sie eigentlich vorgesehen hat. Und wenn man sich anschaut, welche Investitionsherausforderungen zum Beispiel ein Verbund hat, der jetzt die Netze ausbauen soll, der die Energiewende stemmen soll, dann geht das Geld doch möglicherweise am anderen Ende des Tages wieder ab.
Sie haben völlig recht, das ist die Bremse, die in einer solchen Sonderdividendenwunsch natürlich drinsteckt, und sie einfach von außen aufoktroyieren und sagen, wir hätten jetzt gerne so und so viel, sollte es natürlich nicht sein. Ja. Es sollte schon eine vernünftige Auseinandersetzung auch mit dem Vorstand und den Investitionsplänen der einzelnen Unternehmen geben, um dann auch das Pouvoir für eine solche Sonderdividende zu haben, wenn es denn möglich ist.
Jetzt hatten wir auch in den vergangenen Jahren eine Krise der Immobilienwirtschaft, die darin gipfelte, dass die Gesellschaft von Rene Benko oder die Gesellschaften von Rene Benko reihenweise pleite gegangen sind. Sie sind im Immobiliengeschäft auch sehr gut unterwegs. Was ist denn im Immobilienbereich da falsch gelaufen? Hat es eine Überhitzung gegeben? Wie würden Sie das beurteilen?
Also im Immobiliensektor kommen viele Sachen zusammen, die nicht gut gelaufen sind in den letzten Jahren. Ich glaube, das Größte, was wir alle sehen, ist natürlich der Zinsanstieg. Und der Zinsanstieg hat sehr viele sehr angespannte Immobilienprojekte letzten Endes scheitern lassen. Ja. Und das trifft wahrscheinlich auch auf viele Immobilienfirmen zu. Und noch befinden wir uns nicht in einer richtigen Liquidationsphase, dass diese Immobilien alle an den Markt kommen. Das zweite sicherlich war auch das Thema KIMVO, ja, wo wir uns im Grundsatz eine Art Bremse für die Kreditvergabe für Häuslebauer geleistet haben. Das wird ja jetzt dann Mitte diesen Jahres Geschichte sein, zum Glück. Mal schauen, wie sich dann die Märkte entwickeln, auch wenn die Zinsen jetzt ein bisschen runterkommen. Stichwort Immobilienkonzerne. Für den Kapitalmarkt sehen wir im Moment, dass es sukzessive weniger Konzerne an der Wiener Börse gibt, die sich mit Immobilien beschäftigen. Das liegt an der Marktkonzentration. Ja. Die tschechische CPI-Gruppe, die aktiv war, und auch andere Kernaktionäre bei der CHIMO zum Beispiel haben sehr große Pakete gekauft. Und insofern gibt es da eine Konzentrationsbewegung. Also sukzessive weniger Streubesitz, der in Immobilienkonzerne investiert ist. Und wissen Sie, der für jemanden, der am Kapitalmarkt unterwegs ist und sich mit Immobilien ein bisschen beschäftigt, bin ich eigentlich sehr froh, dass die Signa nicht an der Börse war.
Das
hätten wir jetzt nicht unbedingt noch brauchen können. In der Tat ist es nämlich so, dass wir eigentlich am Kapitalmarkt in den letzten Jahren sehr gut unterwegs gewesen sind. Wir haben fast keine Skandale. Wenn Sie sich erinnern, eine Kommerzialbank war nicht an der Börse. Eine Signa ist es auch nicht. Und insofern sind wir am österreichischen Kapitalmarkt ganz gut an den Skandalen vorbeigekommen.
Mit einer kleinen Ausnahme mit KTM. Da würde ich zunächst von einem Skandal sprechen, aber von einer sehr großen Insolvenz mit sehr vielen geschädigten Gläubigern. Was ist da aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Anlegers, falsch gelaufen bei KTM?
Also ähnlich wie bei Signa sind wir ja eigentlich noch in einem Aufarbeitungsprozess. Und während es bei Signa natürlich schon ein Jahr oder noch ein bisschen länger sogar in der Arbeit ist, stehen wir bei KTM oder Pira Mobility eigentlich am Anfang. Und wir als Aktionärsschützer waren eigentlich im Sommer schon in Alarmbereitschaft, weil der Kurs halt sehr stark gefallen ist und es immer wieder Fragen gab, was ist denn eigentlich los? Insofern war das jetzt dann die Schritte, die dann passiert sind, jetzt vor einigen Monaten gar nicht so überraschend. Die Managementfehler, Stichworte, warum hat man auf Halde produziert, warum hat man die Händler vorfinanziert, all diese Dinge, das wird man aufarbeiten müssen. Ich habe ja auch schon den Herrn Pira kritisiert, Stichwort Fokuszeit, wenn man Vorstand eines börsennotierten Unternehmens ist, muss man dann noch andere Dinge machen, Stichwort Leoni oder Rosenbauer. Das geht auch so ein bisschen in Richtung Aufsichtsrat. Kann ein Aufsichtsrat den Herrn Pierer bremsen, solche Dinge zu tun? Das ist alles eine Aufarbeitung, die jetzt stattfindet, die sicherlich auch professionell gemacht wird. Und wir können nur hoffen, dass es eine Lösung gibt, die für den Standort hier wirklich gut ist und fair ist.
Wurden hier aus Ihrer Sicht auch Fehler Richtung Anleger gemacht, was die Informationen betrifft, weil das auf Halde produziert wurde und das Händler vorfinanziert wurden, das hat man ja zum Teil gewusst, möglicherweise nicht so schnell, wie es gewünscht gewesen wäre.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt verorten. Ja, also die Kommunikation der Pierer Mobility war eigentlich jetzt aus meiner Erfahrung in Ordnung.
Wenn der Aktienkurs eine Einschätzung der Anleger spiegelt, dann könnte es mit der KTM durchaus in die richtige Richtung gehen jetzt, oder liege ich da falsch?
Na, da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, den Aktienkurs zum jetzigen Zeitpunkt als Maßstab heranzuziehen, weil der ist schon sehr mit Spekulationen versehen. Also sind viele Leute, die sehr günstig eingekauft haben und darauf hoffen, dass es eine entsprechende Rettung gibt. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Wir haben interessante Termine jetzt.
Das heißt, ob es mit KTM in die richtige Richtung weitergeht und das Unternehmen durchstarten kann, ist aus Ihrer Sicht noch offen?
Ja, also wir haben ja die Namen gehört, derer, die sich dafür interessieren. So richtige Euphorie möchte sich jetzt bei mir da nicht auftun. Mal schauen, was die Citigroup zustande bringt, die ja da einen Verkaufsprozess eingeleitet hat und das ist so ungefähr der Rahmen, der abgesteckt worden ist.
Ja, vielen Dank, Herr Beckermann, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und uns Einblicke in die Welt der Kleinanlegervertretung gegeben haben. Bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Ausgabe des Podcasts Geld und Leben wieder dabei. Einen schönen Tag noch.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.